Ja, liebe Gemeinde, ich fand das gerade so richtig inspirierend, von euch zu hören. Was macht euch glücklich? Was freut euch? Und ich glaube, da sind wir uns in vielem einig, dass auch die Natur, die Sonne, die Musik, das Licht, die Wärme einem sehr, sehr gut tut, gerade nach einem langen Winter. Ich warte immer so auf den Moment, wenn Ende April, Anfang Mai plötzlich die Natur so förmlich explodiert und ja das neue Leben einen so richtig anspringt und man eigentlich gar nicht anders kann, als sich darüber zu freuen und zu jubilieren, so wie wir es gerade gesungen haben. Ich weiß allerdings auch, dass besonders der Mai für manche nicht nur Anlass ist zum Jubilieren, sondern auch ein bisschen stressig. Die Abiturienten büffeln für das mündliche Abi, Auszubildende pauken für die Abschlussprüfung, von wegen Jubilate. Wenn alles geschafft ist, dann haben sie vielleicht Anlass zum Jubeln, aber dann geht's ja auch schon weiter. Für viele stellt sich die Frage, und jetzt, was mache ich aus meinem Leben? Was macht denn eigentlich Sinn? Und ich denke, diese Frage, was macht Sinn, womit fülle ich meine Lebenszeit, was macht ein sinnvolles Leben aus, die haben wir uns alle schon immer mal wieder gestellt und stellen sie uns immer wieder neu. Und auch angesichts der Weltpolitik, die Daniel ja auch angesprochen hat, stellt sich die Frage, was macht denn eigentlich wirklich Sinn? Keine und keiner von uns will ja vor sich hindümpeln und Lebenszeit einfach nur absitzen. Sondern wir wollen doch etwas bewirken. Wir wollen doch Resonanz erfahren auf das, was wir tun. Die Früchte unseres Daseins erkennen in unserem ganz persönlichen Leben. Was bringt's? Wozu bin ich denn eigentlich da? Und auch in der Gemeinde fragen wir doch danach, was ist dran? Wie können wir relevant sein für andere in unserer Gesellschaft, in unserer Welt? Wo können wir da Früchte sehen? In unserem heutigen Predigtext geht es darum, was macht ein sinnvolles Leben aus? Wie kann es blühen? Wie kann es Frucht bringen? Wie können wir Jubilate feiern in unserem Alltag und mit anderen? Was gibt uns dazu die Stärke? Jesus gibt darauf eine ungewöhnliche, aber wie ich finde, auch einleuchtende Antwort. Und wir lesen einmal gemeinsam den Predigtext aus Johannes 8, die Verse 1 bis 9. Jesus sagt da: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Liebe Gemeinde, da spricht Jesus mit seinen Leuten über das Leben. Fruchtbar soll es sein, es soll blühen und Ertrag bringen, es soll Sinn machen. Mir sind bei diesem Text einmal, ja, das mag bei mir ganz selbstverständlich sein, das klingt sofort an, die Weinberge im Großraum Stuttgart eingefallen. Wir sehen sie hier einmal. Sehen wir sie hier? Nee, wir sehen sie, hier, genau. Das ist ein Bild, und zwar ist das aus einem Weinberg gleich in der Nähe von dem Wohnort meines Vaters. Wenn ich da ihn besuche, dann muss ich nur über die Straße gehen und kann einen Mittagsspaziergang machen in den Weinstöcken. Vielleicht noch ein zweites Bild, genau so sieht es dann im Sommer aus, wenn sie schon etwas mehr treiben und es war ein trüber Tag, aber trotzdem, ich liebe diese Weinberge, diese Weinstöcke und ja, freue mich immer, wenn ich dort bin und diese Spaziergänge machen kann. Diese Weinstöcke hier sind etwas anders gewachsen als die Weinstöcke zur Zeit Jesu, aber ich finde sie trotzdem wunderschön. Mich faszinieren sie und mich fasziniert, wie aus so dürren Ästchen im Frühjahr, wie bei dem ersten Bild, eine üppige Ernte im Herbst werden kann, die wir jetzt gleich sehen. Genau, wenn die Trauben da so voll an den Weinstöcken hängen und ja, einfach einladen, dass man vielleicht auch mal die ein oder andere stibitzt, wenn man da so spazieren geht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, sagt Jesus. Und das könnt ihr auch, sagt er seinen Jüngern. Glaubt mir, das ist möglich. Ganz ehrlich, wer wünscht sich das denn nicht, dass das eigene Leben einmal solche Früchte trägt? Dass man sehen kann, da ist etwas gewachsen, da ist etwas geworden. Ich wünsche mir das. Und doch merke ich, dass sich auch etwas in mir sträubt gegen diesen Vergleich mit dem Weinstock. Wie die Weinstöcke so da stehen, in Reihe und Glied, ordentlich, irgendwie wirkt das auch streng. Damit sie gute Frucht bringen, müssen sie radikal zurückgestutzt werden. Die Winzer fahren mit den Treckern durch die Weinstöcke, auf den Treckern ist das Schneidewerk montiert und dann werden die Weinstöcke beschnitten. Insgesamt werden sage und schreibe 90% der Triebe entfernt. Nur dann bringt ein Weinstock den maximalen Ertrag. 90%, das muss man sich mal vorstellen. So ein idyllisches Weinbergbild ist dann auf einmal gar nicht mehr so idyllisch. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, schneidet der Winzer ab, überliefert Johannes. Ist Gott wie so ein Winzer, bei dem muss man abliefern, sonst schneidet er uns wie unnütze Reben einfach ab? Wenn wir nicht funktionieren, dann haben wir eben Pech gehabt. Zum Glück hat Jesus seine Bildrede nicht den schwäbischen Weinbauern gewidmet, denn die müssen wirtschaftlich denken, effizient. Es geht schließlich um ihre Existenz. Jesus redet hier auch nicht von einem riesigen Weinberg mit vielen Weinstöcken, sondern er spricht von einem einzigen Weinstock, dem wahren, dem echten Weinstock. Und diesen einen Weinstock betreut der göttliche Winzer, als hätte er nichts anderes zu tun. Er hegt ihn, er pflegt ihn, ihm gilt seine ganze Aufmerksamkeit. Bei den damaligen Hörern ist da etwas angeklungen. Jesus gebraucht ja immer wieder Bilder und Vergleiche, mit denen er an die Lebenswelt seiner Zuhörer anknüpft. Mit dem Bild vom Weinstock erinnert er die Jünger daran, nicht daran, ihr müsst effizient sein, sondern er erinnert sie daran, woher kommen wir eigentlich, zu wem gehören wir. Der Weinstock ist im Alten Testament oft ein Symbol für Israel, für das Volk Gottes, Gottes auserwähltes, Gottes geliebtes Volk. Wenn Jesus seine Freunde also vergleicht mit Reben und sie auffordert, am Weinstock zu bleiben, dann sagt er ihnen, ihr seid Reben am Weinstock Gottes. Er hat euch ins Leben gerufen. Gott hat euch gewollt. Er hat etwas mit euch vor. Jubilate, jubiliert, das ist doch Grund, sich zu freuen. Als Glaubende gehört ihr wie Reben am Weinstock fest zu dem, der euch geschaffen hat. Haltet euch an ihn. Es geht hier um Zugehörigkeit und wer wünscht sich das nicht, zu jemandem gehören. Ein zweites, was hier anklingt und den Zuhörern vertraut ist, das Bild des Weinstocks gehört in die Sprache der Liebenden. Wer mal im Hohelied des Predigers liest, der staunt, wie freimütig da von Lust und Liebe gesprochen wird. Der Weinstock ist ein Symbol für das Lustvolle des Lebens. Lasst uns zärtlich sein, denn der Weinstock sprost. Beim Anblick des Weinstocks kommen also Frühlingsgefühle auf. Da geht es um Genuss, um Leichtigkeit und Leidenschaft. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn man so will, ist das eine Liebeserklärung Jesu an seine Jünger und an das Leben. Genießt, feiert, jubiliert, freut euch. Ihr werdet es nicht glauben, aber in den Weinbergen im Remstal steht ein Standesamt. Ich habe das mal fotografiert. So sieht das aus, mitten in den Weinbergen. Ich komme da jedes Mal vorbei und jedes Mal setze ich mich da so ein bisschen in die Sonne. Ich habe leider noch keine Trauung da erlebt. Aber es ist so ein ganz schmuckes kleines Häuschen und ein rechtsmäßiges Standesamt. Man kann also hier heiraten. Vielleicht ist das eine geschickte Marketingstrategie, um den Wein zu promoten. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ganz einfach ein Statement für die Liebe. Der Weinberg als Symbol für die Lebensfreude. Hier wird die Liebe gefeiert, das Leben genießen, sich leidenschaftlich freuen, umgeben von Weinranken. Das sagt doch was aus. Das Standesamt steht nicht zwischen Tomatenstauden oder unter soliden deutschen Eichen, sondern im Weinberg. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jesus spricht die Sprache der Liebenden. Damit drückt er eine tiefe Zuneigung aus. Ihr, seine Jünger und Jüngerinnen, ihr, seine Freunde und Freundinnen, ihr seid von ihm gewollt, ihr seid von ihm geliebt. Er hat euch leidenschaftlich gerne, sein Herz brennt für euch. Und wenn ihr ihm diese Liebe glaubt, wenn ihr euch an ihn haltet, wenn ihr seine Nähe sucht, dann wird euer Leben Früchte tragen. Dieses Bild steht also für Zugehörigkeit und für Zuneigung. Und noch ein drittes, es steht für Zuspruch. Jesus bereitet seine Jünger hier auf eine Zeit vor, wenn er nicht mehr sichtbar bei ihnen ist. Diese Weinbergrede ist nämlich eingebettet in eine Abschiedsszene. Das kam jetzt in der Textlesung nicht explizit so heraus, deshalb sage ich es dazu. Da steht die Frage also im Raum, Jesus, wenn du nicht mehr sichtbar bei uns bist, wie kann es denn dann weitergehen mit uns? Wie soll das ohne dich hier werden? Wie sollen wir denn hier weiterleben können? Und er sagt ihnen zu, ihr seid nicht allein, macht euch keine Sorgen. Wisst ihr, ich bin so wie dieser Weinstock und ihr seid die Reben. Keine Wurzeln, die das Wasser suchen müssen, nicht der Stamm, dem viel Tragkraft zugemutet wird. Nicht die Rinde, die irgendetwas schützen müsste. Nicht die Krone, die über alles hinausreicht und den Überblick haben muss. Ihr seid Zweige, die am Stock bleiben. Sie sind fest mit dem Weinstock verbunden und sie bekommen, was sie brauchen. Er sorgt für euch. Liebe Gemeinde, was für eine Entlastung. Wir müssen nicht suchen, nicht tragen, nicht schützen, nicht glänzen. Wir müssen nur verbunden bleiben. Verbunden bleiben, was meint das? Ein Großvater hatte einen Garten, darin stand ein kleiner Baum. Als die ersten Zweige grün wurden, hat er seine Enkel strikt angewiesen, passt beim Fußballspielen auf, nicht, dass ihr den Baum beschießt. Der ist noch zart, die Äste könnten brechen. Ihr ahnt es kam, wie es kommen musste. Eines Tages bekam der kleine Baum einen Volltreffer ab. Der schönste Zweig knickte ab. Die Enkel waren auch geknickt. Was tun? Wie konnten sie den Zweig nun vor dem Verdorren retten? Sie hatten eine Idee. Sie rannten zur Großmutter und fragten nach Zwirnsfaden. Den Faden haben sie dann um die Bruchstelle gewickelt und siehe da, der Zweig stand schön gerade wie vorher. Perfekt, oder? Doch ganz schön clever. Leider stand er da nur einen Tag ungefähr so. Und dann hingen die Blätter ganz welk herunter. Es hatte also gar nichts genützt, dass sie den Zweig anbinden wollten. Liebe Gemeinde, wenn wir nur angebunden am Weinstock leben, vielleicht mit dem Faden der Tradition, mit dem Zwirn der Gewohnheit, mit dem dünnen Fädchen der Erinnerung an alte Zeiten, dann ist das zu wenig für ein sinnvolles, ertragreiches Leben. Frucht bringen wir dann, wenn wir wirklich eng verbunden sind, untrennbar verbunden sind mit Jesus Christus, wenn wir so eng an ihm bleiben, seine Nähe so eng suchen, wie es nur geht, wenn wir in ihm bleiben. Bleiben, darauf möchte ich auch noch kurz eingehen, denn das ist ein Begriff, der Johannes sehr wichtig zu sein scheint. In diesen wenigen Versen kommt allein das Wort bleiben 9-mal vor. 112 Mal im Neuen Testament insgesamt, 66 Mal davon bei Johannes. Das war ein kleiner Ausflug in die Statistik, aber er sagt viel aus. Bleiben. Mit dem Bleiben ist das so eine Sache. Es klingt ja nicht so dynamisch, bleiben. Eltern wollen, dass ihre Kinder bleiben. Kirchen wollen, dass ihre Mitglieder bleiben. Die Gesellschaft will, dass der Lebensstandard bleibt. Und überhaupt wollen wir doch am liebsten, dass alles bleibt, wie es ist. Dieser Text hat durchaus eine konservative Seite. Er ruft zum Festhalten auf, meint man. Bleiben bei dem, was bewährt ist und was sich bewährt hat, was wir kennen und können. Wie passt das dann zusammen mit dem, wovon wir sonst so viel reden, vom Aufbrechen? Dass wir als Jünger die sind, die unterwegs sind, auf dem Weg. Dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Unsere Dachkonstruktion hier, die erinnert an ein Zelt, eine Erinnerung an das Gottesvolk, das auf dem Weg ist, das nicht stehen bleibt, unterwegs ist. Wachsen, sich entwickeln, sich verändern, das ist doch so oft viel mehr der Tenor unserer Verkündigung als bleiben. Ist bleiben dann nicht Wasser auf die Mühlen von denen, die skeptisch gegenüber aller Veränderung sind, die alles Neue gleich für unchristlich halten? Wir unterwerfen uns dem Zeitgeist, wir müssen aufpassen. Bitte lasst alles so, wie es ist. Außerdem, früher war doch sowieso alles besser. Achtung, ich möchte euch einladen, mal einen Moment innezuhalten. Hier beim Bleiben, in diesem Zusammenhang geht es nicht um Beharren. Es geht nicht um Stursein, um Starr, um Unbeweglich. Das Bild vom Weinstock und den Reben ist nicht starr. Mit dem Weinstock passiert etwas, da entwickelt sich etwas. Aus dem kargen Weinstock im Winter wird einer, der im Frühling Blätter treibt, so wie es das Bild vorhin gezeigt hat, und im Sommer aufblüht. Im Herbst wachsen Früchte, erst klein und dann werden sie zu wunderbaren großen Trauben. Reben sind also nicht wie Steine in einer Burg oder feste Bestandteile von einem unbeweglichen Denkmal. In Reben ist Bewegung. Etwas Neues wächst heran, wenn die Reben an dem Weinstock bleiben. Bleiben ist also dynamisch, beweglich, aktiv. In einer Situation in meinem Leben stand ich vor einer Entscheidung, soll ich gehen oder bleiben? Und ich habe mich mit einem Menschen meines Vertrauens besprochen. Ich war überzeugt, gehen ist richtig. Gehen bedeutet doch sich verändern, sich weiterentwickeln. Gehen, das fordert heraus, das ist aufregend, spannend und auch irgendwie mutig. Bleiben, das habe ich mit Stillstand verbunden, auf der Stelle treten, nicht vorwärts kommen. Und ich habe meinem Beratenden gesagt, ich glaube, ich verpasse was, wenn ich bleibe. Ich glaube, ich verpasse was, wenn ich bleibe. Und dann hat er mich ganz erstaunt angeguckt und mich gefragt, ach ja, und was verpasst du, wenn du gehst? Und was verpasst du, wenn du gehst? Seitdem, muss ich zugeben, denke ich anders über das Bleiben. Ich habe gelernt, bleiben ist nicht gleich bleiben. Bleiben muss gar nicht zwangsläufig Stillstand bedeuten. Man kann sich im Gehen entwickeln und wachsen, aber auch im Bleiben. Denn Bleiben kann sehr beweglich sein, dynamisch, aktiv. Bleiben bietet die Chance einer besonderen Intensität, einer ganz reichen Tiefe. Im Bleiben kann Vertrauen wachsen und reifen. Und manchmal ist es sogar mutiger zu bleiben, als aufzubrechen. Manchmal ist Bleiben der Weg, damit sich etwas zum Guten hin verändern kann. Prozesse, Entscheidungen, Klarheit reifen kann über den Sinn meines und unseres Daseins. Es gibt also auch einen Aufbruch zum Bleiben. Wir sind sehr beweglich, wenn wir uns auf den Weg machen und den Wert des Bleibens neu entdecken. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Bleiben wir an Jesus, investieren wir in diese Beziehung, finden wir Heimat. Lassen wir uns ein auf eine besondere Nähe und lassen wir uns von ihm beschenken mit einem Bleiberecht für immer. Wir sind willkommen, wir sind gern gesehen. Und alles andere findet sich, sagt er, unangestrengt, unaufgeregt. Denn wenn wir bleiben, sagt Jesus, dann werden wir Früchte bringen, ganz automatisch. Offensichtlich will der Winzer Gott in jedem Menschen für Frucht sorgen. Er traut dir und mir zu, du kannst etwas hervorbringen, du kannst etwas bewirken, du bist für etwas gut, in dir kann etwas zum Aufblühen kommen, du kannst dein ganz persönliches Frühlingserwachen erleben, du hast Grund zu jubilieren, zum Danken, Jubilate, ich sehe etwas in dir und ich möchte, dass du deine Bestimmung findest, fröhlich, leicht, gern. Vielleicht kommt diese Frucht im Alltag oft unspektakulär daher. Daniel hat es schon angedeutet. Ein Besuch, ein ehrliches Gespräch, eine Umarmung, ein gelungener Arbeitstag, dass ich jemandem weiterhelfen kann, da sein und beistehen. Dass ich gebraucht werde, ein Gebet, eine Sorge abgeben. Selbstverständlich die Stimme erheben für andere. Eine Angst überwinden, jemanden verzeihen können. Zugeben können, es tut mir leid. Nicht alleine sein. Ausgelassen feiern, herzhaft lachen, denkt an den Weinstock. Frucht bringen, das können kleine Dinge sein. Aber im Kern geht es dabei um etwas ganz Großes. Es geht um Beziehung. Wir dürfen uns aufgehoben wissen beim Schöpfer dieser Welt. Wir dürfen verbunden sein mit dem, von dem ich komme und zu dem ich gehe. Ich darf meiner Bestimmung gemäß leben. Und das macht Sinn. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. So endet unser Abschnitt. Bleibt in meiner Liebe. Wer die Verbindung mit Jesus sucht, an dem wird man die Liebe Gottes erkennen. Eine Liebe, die ihren Anfang nimmt bei Gott, die durch mich hindurchfließt und sich auswirkt. Das ist doch eine Perspektive. Diese Perspektive, die wünsche ich uns allen, wenn wir uns immer mal wieder fragen, wozu bin ich eigentlich da? Was macht eigentlich Sinn? Wir können Frucht bringen und wir werden es und wir tun es, wenn wir bleiben. Amen.